Guten Morgen und herzlich willkommen zur Vorlesung Algebra 2 im Sommersemester 2021. In dieser Vorlesung werden wir die Kenntnisse, die wir in die B3 Algebra gelernt haben, fortführen und vertiefen. Wir werden die Theorie von Modulen, überhaupt ideale Ringe, studieren. Wir werden ganze Ringerweiterungen sowie Dedekind-Ringe untersuchen. Diese Themen werden wir brauchen für die darauf folgende Vorlesung Algebraische Zahlentheorie, wo wir diese Begriffe wesentlich benötigen. Ich werde anfangen mit einem kurzen Kapitel über quadratische Zahlkörper. Das soll als Motivation, Leitmotiv und wichtiges Beispiel dienen. Ich werde alle Notationen, Definitionen, Begriffe und Terminologie, die ich in meine Skripte für die B1, B2 und B3 implizit und stillschweigend benutzen. Gut, also es geht los. Seite 1 in dieser Vorlesung 1, Kapitel 1, quadratische Zahlkörper. Ich möchte erstmal definieren, ein Zahlkörper ist eine endliche Körpererweiterung K von Q. Und zweitens, wenn wir Grad der Erweiterung als Grad des Zahlkörpers definieren, wir werden wie üblich eine algebraische Zahl nennen, ist einfach ein Element aus K, weil das tatsächlich eine algebraische Erweiterung von Q ist. Und darüber hinaus werden wir im Punkt 4 der Definition 1.1 eine algebraische Zahl in K als ganze Zahl nennen, falls sie genügt, ein Polynom Mx in Zx, also falls Alpha die Nullstelle ist von einem normiertem Polynom mit ganzen Koeffizienten hat. Also, Bemerkung, wenn wir so einen Zahlkörper haben und wir definieren die Menge aller Alpha in K, die ganz sind, also die an normierten, die Nullstellen sind von einem normierten Polynom mit Koeffizienten in den Ring der ganzen Zahlen. Wir werden zeigen, dass diese Menge ein Ring ist und ein wichtiger Gegenstand der Zahlentheorie ist, diesen Ring zu studieren, seine Idealen, seine Einheiten und seine Faktorisierungseigenschaften. Aber jetzt möchten wir besser verstehen, was es bedeutet, ein Element Alpha ist ganz. Das erklären wir in Proposition 1.1. Also hier am Ende von Seite 1 von diesem Skript, von diesem ersten Skript. Also sei K ein Zahlkörper. Alpha ist ganz, genau dann, wenn das Minimalpolynom von Alpha über Q in Z von X liegt. Insbesondere bekommen wir, dass O von Q gleich Z ist. Also wenn der Zahlkörper Q ist, dann bekommen wir O von Q ist gleich Z. Also eine Richtung ist klar, wenn das Minimalpolynom in Zx liegt, dann ist Alpha ganz. Und die andere Richtung ist auch klar, ich lese den Beweis, wenn Alpha ganz ist, wir nehmen uns ein normiertes Polynom vom minimalen Grad in Zx, wofür Alpha eine Nullstelle ist. Und jetzt argumentieren wir, wenn f von x reduzibel ist, in Q von X, dann liefert uns das Lemma von Gauss, dass f von x ebenfalls reduzibel ist in z von x. Das heißt, wir bekommen eine Faktorisierung, f ist gleich g mal h mit g und h in zx normiert und Grad g und Grad h strikt kleiner sind als Grad f. Und wofür eben Alpha eine Nullstelle von G ist oder von H ist. Das ist aber ein Widerspruch zur Minimalität vom Grad von F. Wir haben gerade bewiesen also durch diesen Widerspruch, dass F von X irreduzibel ist in Q von X. Das heißt, Alpha ist Nullstelle von einem normierten, irreduziblen Polynom vom minimalen Grad in Q von X. Das ist aber die eindeutige Charakterisierung von Minimalpolynom. Also können wir jetzt daraus schließen, dass f von X ist gleich Minimalpolynom von Alpha und liegt tatsächlich in Zx, wie behauptet. Insbesondere sehen wir sofort mit diesem Argument in der letzten Zeile von Seite 1, dass wenn Alpha bereits in Q liegt, dann ist Alpha ganz genau dann, wenn Alpha in Z ist. Genau mit diesem Argument. Jetzt geht es weiter los, Seite 2 oben. Wir haben also gerechnet, was O von Q ist. O von Q ist gleich Z. Wie berechnet man O von K im Allgemeinen für einen Zahlkörper K? Wir werden diese Frage ganz genau untersuchen in der Vorlesung Algebraische Zahlentheorie, die zweite Hälfte, also nach dem der Woche, nach der Pausenwoche am 31. Mai. Aber jetzt schon für diese als Beispiel werden wir die Frage für quadratische Zahlkörper, also Zahlkörper von Grad 2, untersuchen. Also, wir wollen jetzt quadratische Zahlkörper untersuchen. Wir erinnern erstmal Definition 1.2. Eine ganze Zahl d heißt quadratfrei, falls d ein Produkt von verschiedenen Primzahlen ist. Und jetzt Beispiel 1.1, quadratische Körpererweiterungen. Also beobachten wir erstmal, dass wenn wir eine Körpererweiterung k über f haben von Grad 2 und wir nehmen an, dass charakteristisch von f ungleich 2 ist, wir werden gleich sehen, warum. Und Alpha ist ein Element in k, aber nicht in f, dann behaupten wir, dass das Minimalpolynom von Alpha über f die Gestalt hat x² plus bx plus c, wobei b und c in f sind. Es muss ja sein von Grad 2 und das ist die allgemeine Form von einem normierten Polynom von Grad 2. Also sehen wir, dass f adjungiert mit Alpha bereits unser Körper k ist, aus Gradüberlegungen. Nun schauen wir uns mal an die Nullstellen von diesem Minimalpolynom und die Nullstellen sind bekannterweise gegeben durch diese Formel. Ein halber von minus b plus oder minus Quadratwurzel b Quadrat minus 4c. Wir dürfen das machen, weil wir hier charakteristisch ungleich 2 haben. Und wenn wir d als diese Zahl unter der Quadratwurzel definieren, also d ist b Quadrat minus 4c, die Diskriminante, dann sehen wir, dass k die Gestalt hat, f adjungiert mit dieser Quadratwurzel der Diskriminante. Und diese Diskriminante ist kein Quadrat in f, sonst wäre das keine echte Körpererweiterung. Also das ist die allgemeine Form von einer quadratischen Körpererweiterung über einen Körper, der charakteristisch ungleich 2. Und Zusatz dazu, wenn dieser Körper sogar Q ist, dann können wir sogar D Quadrat frei wählen. Und diese Argumentation ist leicht zu sehen. Schreiben wir uns, D ist gleich ein Produkt von Primzahlen zu einer Potenz Yi, wie ich es hier geschrieben habe, hier am ersten Zeile des Beweises, wobei die Pi verschiedene Primzahlen sind und die Yi ganze Zahlenpotenzen sind. Ja, das habe ich bekommen, indem ich D als Quotient von 2 ganzen Zahlen geschrieben habe und die Primfaktorisierung von jeder von dem Nenner und Zähler genommen habe. Und jetzt behaupten wir, dass diese Yi ohne Einschränkung der Allgemeinheit als 1 genommen wird. Also ich erkläre das, was ich damit meine. Naja, wir schreiben Yi als gerade oder ungerade Exponent und dann können wir das nochmal D nochmal als Produkt schreiben, indem wir die Pi und die Pj nehmen, die zu der Potenz, zu gerade Potenz oder zu ungerade Potenz erscheinen. Und laut Regel des Assoziativitäts von Produkten sehen wir, dass wir den nochmal so schreiben, also Produkt I in I, Pi Potenz 2 Rho I mal Produkt J in J, Pj Potenz 2 Rho J. Und dann bleibt übrig ein Produkt J in J von Pj ohne Potenzen. Wir haben also diese ungerade Potenzen so faktorisiert, dass wir die Pj zu einer Potenz 1 nur erscheinen lassen. Und wir sehen also, was ich hier definiere als D' ist eben quadratfrei. Das heißt, dass wir stattdessen eben, um K zu bekommen, stattdessen können wir Quadratwurzel von D' adjungieren. Und dieser D' ist eben quadratfrei, das heißt, ohne Einschränkungen haben wir gezeigt, dass die Yi gleich 1 sind. Daraus können wir jetzt Proposition 1.2 folgen, sei K ein quadratischer Zahlkörper und setze K ist gleich Q adjungiert Wurzel D, wobei wir jetzt D als quadratfrei annehmen können. Und jetzt können wir diese Menge OK, also die Menge der ganzen algebraischen Zahlen, beschreiben. Das ist erstmal ein Ring. Und zwar ist dieser Ring genau Z adjungiert Omega. Das heißt, alle Linearkombinationen der Gestalt R plus S Omega, wobei R und S in Z liegen, und Omega wird in zwei verschiedene Weisen je nach Fall unterscheiden. Definiert also Omega ist Quadratwurzel D, wenn D kongruent 2, 3 mod 4. Oder Omega ist 1 plus Quadratwurzel D halber, wenn D kongruent 1 mod 4. Sie sehen also, D ist kongruent 1, 2 oder 3 mod 4. Das sind die Fälle, die vorkommen. D kongruent 0 mod 4 kommt gar nicht vor, weil D ja quadratfrei ist. Wir prüfen also, wir beweisen jetzt, was wir behauptet haben. Wir prüfen zunächst, dass Z Omega, was ich gerade definiert habe, je nach Fallunterscheidung ein Ring ist. Also Z Omega ist abgeschlossen unter Addition, unter Summen, das ist ganz klar von der Definition von Z Omega. Und jetzt schauen wir uns mal, ob die Z Omega abgeschlossen unter Produkten ist. Wenn wir im Fall 1 sind, also wenn Omega Quadratwurzel D ist, ist das unmittelbar zu prüfen. Und wir arbeiten ein bisschen mehr für den Fall, wo Omega 1 plus Quadratwurzel D halbe ist. Da müssen wir nur diese Produkte berechnen. Und Sie sehen, ich habe hier diese Multiplikation berechnet und bekomme in dem ersten Glied, hier, also in dem ersten Term, bekomme ich eine ganze Zahl, weil wir eben d minus 1 durch 4 teilen, aber d ist ja kongruent 1 mod 4, also ist das d minus 1 geteilt durch 4 eine ganze Zahl. Und der zweite Betrag ist ebenfalls also der Betrag RU plus ST plus SU, das ist eine Linearkombination von eine Summe von Produkten von ganzen Zahlen, ist also eine ganze Zahl. Also wir sehen, dass dieses Produkt ebenfalls diese Gestalt eine ganze Zahl plus eine ganze Zahl mal Omega hat, also liegt in Z Omega, und damit haben wir gezeigt, abgeschlossen unter Produkten. Also es ist ein Ring. Jetzt müssen wir zeigen, dass dieser Ring gleich OK ist. Da müssen wir zwei Inklusionen zeigen. Ich fange an mit der ersten Inklusion unten Seite 2, indem ich zeige, dass Z Omega in OK liegt. Also, wir wollen ein Element aus Z Omega nehmen und wir wollen zeigen, dass das Element eben ganz ist. Wir bemerken vorab, dass ein beliebiges Element Alpha in K, was nicht in Q liegt, die Gestalt hat A plus B Wurzel D und das Minimalpolynom x² minus 2ax plus a² minus b² d hat, wobei a und b geeignete Rationalzahlen sind. Das kommt aus der Beschreibung von diesem quadratischen Zahlkörper. Gut, also das ist unser Minimalpolynom und über Q. Und jetzt wollen wir damit argumentieren. Wir nehmen jetzt an, dass darüber hinaus Alpha nicht nur in K liegt, sondern Alpha in Z Omega liegt. Also Alpha hat die Gestalt R plus S Omega, wobei R und S ganze Zahlen sind. Und ohne Einschränkung, sonst hätten wir gar nichts zu beweisen, nehmen wir an, dass S ungleich 0 ist. Jetzt wollen wir zeigen, dass Alpha ganz ist. Es genügt zu zeigen, dass das Minimalpolynom in Zx liegt. Das haben wir in Proposition 1.1 gezeigt. Das Minimalpolynom haben wir hier vor dem Augen und jetzt müssen wir dran arbeiten, um zu zeigen, dass seine Koeffizienten ganze Zahlen sind. Ich lese Fall 1, also es gibt eine Fallunterscheidung, je nachdem was D ist. Fall 1 lese ich gerade Ende Seite 2. Für den Fall, wo D kongruent 2, 3 mod 4 ist, dann Alpha in Z Omega aus dieser Gestalt, Alpha ist gleich R plus S Wurzel D. Also Minimalpolynom, wenn wir das jetzt einsetzen, also die A und B, die unser Alpha hier beschreiben, sind diese R und S in diesem Fall. Und das ist dann, wenn wir das reinrechnen, bekommen wir als Minimalpolynom laut dieser Formel, die wir für die allgemeine Formel, die wir für das Minimalpolynom gefunden haben, x² minus 2rx plus r² minus s² d. Alles klar hier, wir sehen ja sofort, dass alle Koeffizienten in Z liegen, kein Problem. Und jetzt mache ich weiter mit Fall 2 oben, Seite 3, lese ich weiter. Und das ist der Fall, wo D kongruent 1 mod 4 ist. Und jetzt schreiben wir uns unser Alpha aus Z Omega in diese Form. Das ist also R plus S halber plus S halber Wurzel D, wobei A und B in Q sind. Und die A ist definiert als R plus S halber und B ist definiert als S halber. Also wir haben eine AB Wurzel D Schreibweise für unser Element Alpha und jetzt können wir daraus unser Minimalpolynom ablesen. Also laut dieser allgemeinen Beobachtung, was die Minimalpolynome, wie die Minimalpolynome aussehen, also bekommen wir alles zusammen, wenn wir A und B richtig einsetzen, bekommen wir nach einer kleinen arithmetischen Abrechnung hier, bekommen wir letztendlich das Minimalpolynom von Alpha ist x² minus 2r plus s halber x, also r plus s halber 2 R plus S halber ist ein Element aus Z, weil R plus S halber hier durch 2 teilbar ist, also es kommt auf hier und kommt danach diese R Quadrat, dieser Betrag R Quadrat plus RS plus S Quadrat 1 minus d geteilt durch 4, aber d ist ja kongruent 1 mod 4, diese Argumentation haben wir schon benutzt, also ist das wieder eine ganze Zahl. Also alles zusammen in dem ersten Term kürzen sich die 2 ab und es bleibt übrig eine ganze Zahl und in dem letzten Term ist das eine ganze Zahl, weil d kongruent 1 mod 4 ist. Okay. Jetzt arbeiten wir ein bisschen mehr, um die andere Inklusion zu zeigen. Ich lese also weiter Seite 3 in dem nächsten Punkt. Wir zeigen nur, dass OK enthalten ist in Z Omega. Also wir nehmen ein Alpha in OK. Die allgemeine Form von einem Alpha in diesem quadratischen Zahlkörper ist A plus B Wurzel D, wobei A und B rationale Zahlen sind. Wenn b gleich 0 ist, dann ist da gar nichts mehr zu zeigen. Das folgt dann, dass Alpha in Z ist, also Alpha insbesondere ist in Z Omega. Also ohne Einschränkung nehmen wir an, b ist ungleich 0 und damit ist Alpha nicht in Q. Also für die Elemente, die in K, aber nicht in Q sind, wissen wir, wie das Minimalpolynom ausschaut. Also unser Minimalpolynom schaut aus wie x² minus 2ax plus a² minus b² d. Und wenn wir jetzt zeigen wollen, wenn wir jetzt Proposition 1.1 benutzen, wir wissen durch diese Tatsache, dass Alpha ganz ist, wissen wir, dass die Koeffiziente 2a und der Koeffizient a² minus b² d beide in Z liegen müssen. Ich behaupte, dass es daraus folgt, dass 4b² d ebenfalls in Z liegt. Die Behauptung habe ich hier in dieser kleinen Rechnung kurz bewiesen. Das ist die Rechnung 4 mal a² minus b² d, das ist ja in Z, ist gleich 2a², das ist in Z, minus 2b² d. Und daraus kommt es auf, dass diese 4b² d ebenfalls in Z liegt. D ist aber quadratfrei, also bleibt nichts übrig, dass 2b in Z liegt. Sonst würden wir hier ein Quotient haben und wenn wir quadrieren, dann haben wir unten ein Quadrat, was wir dann durchmultiplizieren und dann bekommen wir in der Faktorisierung von d plötzlich ein Quadrat. Und das darf eben nicht sein. Also haben wir, dass ebenfalls 2b in z liegt. Also beide 2a und 2b liegen in z. Das heißt, dass wir a als x geteilt durch 2 und b als y geteilt durch 2, wobei x und y in z sind, schreiben können. Ja, weil eben 2a ist ein Element aus z und 2b ist ein Element aus z, die habe ich eben x und y genannt. Also x² minus y²d ist 4a² minus b²d und damit erhalten wir, dass x² minus y²d teilbar durch 4 ist, das heißt x² minus y²d kongruent 0 mod 4. Damit bekomme ich diese Kongruenzgleichung Stern. Ich bekomme also das y²d kongruent x² mod 4. Das heißt, y²d ist ein Quadrat modulo 4. Nun, die Quadrate modulo 4 sind 0 oder 1. Also bekommen wir eine Fallunterscheidung. Entweder y²d kongruent 0 mod 4 oder y²d kongruent 1 mod 4. Im Fall 1, y²d kongruent 0 mod 4 impliziert ja, zwei Möglichkeiten. Entweder y² ist kongruent 0 mod d. In diesem Fall ist x² kongruent 0 mod d wegen Stern. Also dann wären beide x und y kongruent 0 mod 2. Oder an der Fall y² kongruent d kongruent 2 mod 4. Also beide wären kongruent 2 mod 4, damit es eben zum Produkt y²d kongruent 0 mod 4 wäre. Aber das ist ja unmöglich, weil 2 kein Quadrat modulo 4 ist. Also dieser zweite Fall ist aus. Dieser Fall 1 in dem zweiten Punkt kommt nicht vor. Gut, also wir bleiben nur mit Fall 1, erster Punkt. Das heißt, für den Fall, wo y² kongruent 0 mod 4 ist und damit x² kongruent 0 mod 4 und damit beide x und y kongruent 0 mod 2. In dem zweiten Fall, wo y²d kongruent 1 mod 4 ist, das nenne ich jetzt Doppelstern, dann sind y² und d Einheiten in Z4, also müssen die alle beide 1 mod 4 oder 3 mod 4 sein. In dem ersten Fall y² kongruent d kongruent 1 mod 4. Daraus folgt y ist kongruent 1 mod 2. Und damit mit Stern und Doppelstern zusammen bekommen wir x kongruent 1 mod 2. Oder der andere Unterfall ist y² kongruent d kongruent 3 mod 4, aber das ist wiederum unmöglich, weil 3 kein Quadrat mod 4 ist. Wir haben also gezeigt, alles zusammen, dass wir nur die folgenden Fälle haben. D, also im ersten Fall, darf d kongruent 1, 2 oder 3 mod 4. Dafür sind aber x und y beide gerade, weil die kongruent 0 mod 2 sind. Oder in dem zweiten Fall ist eben d kongruent 1 mod 4. Das ist der einzige Fall, der vorkommen darf. Und dann wären x und y beide ungerade. Wenn ich das ein bisschen anders sage, kann ich das nochmal sagen als Punkt I und Punkt Doppel-I. Das heißt, wir haben zwei Fälle. Entweder D ist kongruent 2, 3 mod 4 und X und Y sind beide gerade. Oder D ist kongruent 1 mod 4 und X und Y sind beide ungerade oder beide gerade. Also das ist sozusagen eine kleine Verschiebung der Beschreibung der Fälle 1, 2 als Fälle I und Doppel-I. Wir sehen also, in beide Fälle gewinnen wir im Fall I, wo eben Omega Wurzel D ist, bekommen wir das X halber und Y halber beide in Z liegen. Damit ist eben Alpha in Z Omega. Und im 2 Doppel-I, wo Omega 1 plus Wurzel D halber ist, bekommen wir das Alpha gleich R plus S Omega, mit R gleich X minus Y halber. Und das ist wegen der Parität von X und Y auf jeden Fall eine ganze Zahl. Also R ist eine ganze Zahl. Und ebenfalls ist S eine ganze Zahl. Und damit haben wir gezeigt, Alpha ist ebenfalls in Z Omega. Und damit haben wir unseren Beweis beendet und auch die Lesung vom Skript 1. Ich weiß, dieser Beweis hat viele Fallunterschiede und das ist eben die Natur der Sache. Gehen Sie durch den Beweis langsam durch und die Details sind wirklich hier dabei enthalten. Überzeugen Sie sich davon in jedem Schritt. Und in dem nächsten Skript will ich noch diesen Ring Oka weiter untersuchen. Ich werde also die Einheiten von Oka besprechen und die Faktorisierung von Oka. Damit würden wir dann Kapitel 1 beenden. Das ist eben eine Vorspeise sozusagen zu beiden Vorlesungen und soll uns motivieren, diese Ringe zu studieren. Tschüss und auf Wiederhören.